Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Tim Lessau, der Geschäftsführer des Backunternehmens Braker Mühle.
Das Unternehmen basiert ja nicht darauf, dass es nur um gute Stimmung geht. So, das ist wichtig, das habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz viel auch gelernt. Es geht darum, einfach ein sensationelles Produkt zu machen. Unser Hauptfokus liegt auf Brot. Wir wollen das leckerste Brot der Stadt anbieten. Das Besondere an unserer Unternehmung ist, dass wir eine Windmühle haben, die intakt ist und die Vollkorngetreide für unsere Brote mahlt und quetscht und schrotet. Und daraus machen wir dann Vollkornbrote und da sind wir ganz, ganz stolz drauf. Und wir merken das, dass je freier wir eigentlich führen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Verantwortung komplett übernommen wird. Es ist ein Generationsthema. Gerade die jungen Leute wollen sinnvoll geführt werden, dass sie Sinnhaftigkeit haben. Ich glaube, wir brauchen jetzt Unternehmen, die so ein bisschen reinpowern, die so ein bisschen Gas geben. Wir wollen eins davon sein und gucken da auf uns.
Wir wollen das leckerste Brot der Stadt anbieten. Das ist der Anspruch von Tim. Wie geht er heran an dieses Ziel? Das werdet ihr hier und heute erfahren. Wir tauchen ein in die faszinierende Geschichte eines Familienunternehmens, das seit über 165 Jahren für erstklassige Backwaren steht. Ein besonderes Highlight ist der vor wenigen Jahren erfolgreiche Übergang des Unternehmens auf die sechste Generation. Tim teilt mit uns seine Erfahrungen und Herausforderungen, wie es ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und gleichzeitig neue, eigene Akzente zu setzen. Das hat er mit seinem Bruder Marc hervorragend geschafft. Ohne die Tradition und seine Liebe zum Brot zu vernachlässigen, bemüht er sich als erster Brotsommelier in Norddeutschland mit Innovation und Kreativität und einer gehörigen Portion Mut, Neues auszuprobieren und niemals wirklich stehen zu bleiben. Es gibt seiner Meinung nach noch genügend Spielraum, um sich weiterzuentwickeln. Wir sprechen über die Anfänge der Braker Mühle, die heute noch in Betrieb ist und in der Korn für das Unternehmen gemahlen wird. Allein das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir hören, wie sich das Unternehmen im Laufe der Jahre entwickelt hat, um sich als einer der führenden Bäckereibetriebe in der Region zu etablieren. Tim gibt uns exklusive Einblicke in die verschiedenen Vertriebsformen von der traditionellen Bäckerei in der Braker Mühle über das erste Drive-In-Konzept in Prag, Container auf Hamburger Wochenmärkten bis hin zu Tests für zukünftige moderne Shop-Konzepte. Nachhaltigkeit, Regionalität und immer wieder der Fokus auf das Produkt sind die Grundlage für den Erfolg. Tim ist ein unterhaltsamer Gesprächspartner, der mit Leidenschaft, Neugier und Mut zur Innovation einiges zu erzählen hat. Freut euch auf eine spannende Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Braker Mühle. Listen to us.
Moin Moin Tim, freut mich, dass ich hier bei euch sein kann in Prag, in der Braker Mühle, ne?
Ja, schön, dass du hier bist.
Ja. Freut mich sehr. Ja, das ist ein bisschen außerhalb von Hamburg, nicht weit entfernt. Und wir haben hier gerade schon mal einen kleinen Rundgang gemacht durch die Mühle selber. Da wirst du nachher nochmal was zu erzählen.
Ja, gerne.
Und auch durch den Produktionsbetrieb, fand ich sehr spannend. Ja, und jetzt sitze ich dir hier gegenüber, Laib Brot vor dir, ein Messer.
So muss es sein.
Und da wirst du mir gleich nochmal erzählen, wie ein gutes Brot geschnitten und gegessen oder wie das Aussehen, Riechen, Schmecken muss.
Ja.
Aber fangen wir mal mit dir an. Ich weiß, du bist jetzt mit deinem Bruder in sechster Generation Chef von der Braker Mühle.
Genau.
Backwaren GmbH, ne? Wie heißt das?
Genau, Braker Mühle Brot und Backwaren.
Brot und Backwaren.
Ja, genau. Ja. Das ist korrekt. Ja, wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Wie gesagt, sechste Generation. Mein Vater ist ja hier auch noch, spielt hier auch noch rum, sitzt hier neben uns, also neben unserem Raum in der Regel, ja, und lauscht immer unseren Gesprächen und guckt, was hier so passiert. Und ich glaube, da kann man schon mal auf jeden Fall einen richtig dicken Haken hintermachen, hinter der Generationsübergabe. Ich glaube, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass er uns hier so viel machen lässt. Und wir haben in den letzten Jahren viel gemacht. Unser Hauptfokus liegt auf Brot. Wir wollen das leckerste Brot der Stadt anbieten. Und sind ein klassischer Familienbetrieb, haben 27 Fachgeschäfte in und um Hamburg,
ja.
sind auf Wochenmärkten vertreten, 10 Stück an der Zahl. Der bekannteste vielleicht der Isemarkt oder der Fischmarkt.
Da habe ich auch schon eingekauft.
Perfekt, das ist immer gut, das ist immer gut. Ja, und ansonsten versuchen wir einfach jeden Tag das Produkt hier ein bisschen besser zu machen. Und ja, wenn man so will, ist natürlich Prager Mühle, steckt natürlich der Name Mühle drin. Und
ja.
Das Besondere an unserer Unternehmung ist, dass wir eine Windmühle haben, die intakt ist und die Vollkorngetreide für unsere Brote mahlt und quetscht und schrotet. Und daraus machen wir dann Vollkornbrote und da sind wir ganz, ganz stolz drauf.
Und ja, pass auf, bevor wir da einsteigen,
so.
Nochmal ganz kurz
ja,
zu dir. Also, das ist 6. Generation.
Ja, ja.
Du hattest vorhin gesagt, du bist hier auch sozusagen groß geworden,
ja.
ne? Also du hast immer Backduft und Kornduft geschnuppert und das hat dich dann inspiriert, hier zu bleiben. Hast du eine klassische Bäckerausbildung gemacht oder eine wirtschaftliche Ausbildung oder was hast du gemacht?
Ja, ich habe in der Tat fast, genau das habe ich gemacht, ja. Also ich bin Bäckergeselle, also habe angefangen Bäcker zu lernen, immer außerhalb, das war meinem Vater ganz, ganz wichtig,
ja.
weil man, wenn man im Betrieb lernt, dann ist man schon betriebsblind,
ja.
bevor man betriebsblind wird wahrscheinlich.
Ja, ja.
Genau, dann habe ich Konditor gelernt, auch außerhalb, bin dann so durch die Gegend getingelt, also keine klassische Wanderschaft, so wie man das kennt, man darf ja dann nicht mehr nach Hause, also ich durfte nach Hause, aber habe trotzdem eine Wanderschaft gemacht,
ja.
war dann in insgesamt 7 verschiedenen Bäckereien, habe danach meinen Bäckermeister gemacht,
ja.
danach eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, ich bin dann Betriebswirt des Handwerks geworden und danach habe ich nochmal die Brotsommelier-Ausbildung gemacht, also wieder zurück zum Kern, also zum dass ich Experte sein kann im Bereich Brot,
ja.
Aber habe natürlich auch die wirtschaftlichen Hintergründe dann auch mitgenommen.
Ah, ja,
und
okay.
So ist es. Mein Bruder hat einen ähnlichen Werdegang.
Ja.
Genau.
Und sag mal, wusstest du denn schon als Kind, dass du hier mal einsteigen wolltest oder hattest du gar keine andere Wahl?
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe in der Tat immer die Wahl bekommen und das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Ich habe ja selber 2 Kinder und ich würde mich riesig freuen, dass sie das auch übernehmen am Ende des Tages, weil das ist mein Ziel. Ich möchte das Ziel auf die nächste Generation übertragen können. Dafür muss das Unternehmen gut sein und muss wirtschaftlich funktionieren und muss denen ja auch Spaß machen. Und mein Vater hat mir immer die freie Wahl gelassen und war am Ende des Tages auch überrascht, als ich gesagt habe, ich mache das, weil ich habe viel Fußball gespielt. Ich bin nicht super talentiert, aber habe mich da ein bisschen reingearbeitet und haben dann ganz gut gespielt, also recht hoch gespielt und habe nie gearbeitet.
Für welchen Verein denn?
Concordia habe ich ganz lange gespielt und bin dann nachher Reitschied und dann wurde es dann aber auch schwächer. Also in der Jugend waren wir wirklich gut dabei.
Mhm.
Haben wir gegen zum Beispiel Maxim Choupo-Moting damals gespielt, bin ich ganz stolz drauf, erzählt man ja immer, ne? Ich
ja,
habe mal gegen den gespielt und so. Ja, der hat uns auch immer Tore eingeschenkt. Aber gut, ich war ja Verteidiger, deswegen, gut, reden wir nicht drüber. aber deswegen, ich war viel unterwegs und mein Bruder hat ganz, ganz viel hier gearbeitet und ich nicht. Und dadurch war mein Vater ein bisschen verwundert, als ich gesagt habe, na klar, mache ich Bäcker. Ich habe mir nie was anderes vorgestellt, also mache ich das. Ist halt nur nicht dran gewesen. Und als es dann dran war, ich war recht schlecht in der Schule, muss man sagen. Also ich habe immer irgendwelchen anderen Kram gemacht oder priorisiert. Und als es dann losging, war ich Feuer und Flamme auch für diesen Beruf. Also natürlich habe ich das immer mitbekommen, aber als es dann losging, habe ich mich darauf konzentriert und dann wurden die Leistungen besser, weil es irgendwo dann für mich ganz, ganz viel Sinn gemacht hat.
Also genau, und die Sinnhaftigkeit, das macht dann den Unterschied, ne?
Voll, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm. Also ich habe das ganze Wissen, ich habe dann auch als Landesbester abgeschlossen, die Ausbildung, also ich war Schleswig-Holsteins bester Jungbäcker und so ging das dann immer weiter. Aber das war, in der Schule war das komplette Gegenteil. Das habe ich immer alles nicht verstanden. Und da hat es für mich Sinn gemacht. Und dadurch habe ich mich da reingearbeitet und bin dann dementsprechend jetzt Brotsommelier. Also ich war der erste Brotsommelier in Schleswig-Holstein und das ist mein Thema. Ich mag das, macht Sinn und es macht Spaß und so soll es sein. Und ich hoffe, dass das jeder irgendwie auch findet für seinen Beruf oder für seinen Lebensweg. Und das ist ganz cool. Ja.
Und darf ich mal fragen, wie alt warst du in deinem Buch? Ich weiß nicht, seid ihr weit auseinander?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre,
okay. Also nicht weit.
Und wie alt wart ihr beide, als euer Vater das endgültig übergeben hat? Oder gab es da eher so ein...
Es ist ein schleichender Prozess.
Ja.
Also muss schon sagen, wir haben ganz, ganz früh angefangen. Also ich glaube, ich erinnere mich an Gespräche, da war ich 12, 13 Jahre alt.
Ah.
So, dass wir gesagt haben, okay, so und so stellen wir uns das vor, ihr macht dann später dann eure eigenen Fehler und ich werde nicht dazwischen grätschen und ihr müsst eure eigenen Erfahrungen sammeln und so weiter.
Okay,
und das, da ging der Prozess los und Übergabe an sich, also mein Vater hat ja noch Anteile an dieser Unternehmung, die wird er dann auch nicht ganz los, ne, muss man auch sagen, aber mittlerweile ist es halt so, dass wir die größeren Anteile im Unternehmen haben und er nicht in der Geschäftsführung tätig ist. Das ist eigentlich eine rein formelle Sache. Und ja, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich weiß das gar nicht genau, 2019, glaube ich, bin ich Geschäftsführer geworden. Davor war ich dann halt, ich bin insgesamt jetzt 10 Jahre im Unternehmen.
Ja.
Und dann habe ich das dann, genau, ein paar Jahre so gemacht. Also 5 Jahre bin ich dann groß geworden in diesem Unternehmen und dann seit 5 Jahren mache ich das in der Geschäftsführung.
Und wie teilst du dir das mit deinem Bruder auf?
Mein Bruder, wir teilen das recht komisch auf. Also normalerweise wird es immer Produktion und Verkauf aufgeteilt in der Bäckerei.
Ja.
Bei uns ist es so, wir haben das aufgeteilt in operativ und strategisch. Das heißt, mein Bruder macht alle Hands-on-Dinge, also alles, was operativ passiert, ganz, ganz viele Dinge, die operativ passieren. Und ich versuche, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn wir ein neues Brot entwickeln, dann bin ich involviert. Und wenn wir es wiederholen, ist es dann mein Bruder.
Okay, gut. Ja, also so das heißt, er ist derjenige, der dann auch einmal hier die Produktion steuert sozusagen und auch dafür sorgt, dass die Bäckereien quasi mit Ware versorgt werden, dass die besetzt werden und so weiter.
Genau, wir haben es aber so auch aufgeteilt, dass wir natürlich überall, wir sind ja jetzt kein kleiner Laden mehr, also wir haben überall Abteilungsleiter, die einen unfassbar guten Job machen und im Grunde genommen ist es so, dass wir versuchen, Systeme zu geben, die dann funktionieren und die verantwortet werden können von den einzelnen Abteilungsleitern. Mhm. Das heißt, wir greifen in der Regel eigentlich nur ein, wenn irgendwas nicht passiert oder nicht gut läuft und wir Systeme anpassen müssen.
Okay, ja. Und sag mal, dein Vater, kannst du dich erinnern an irgendwie 1, 2 Ratschläge, die dir besonders hängen geblieben sind und wertvoll sind?
Ja, mach deine eigenen Fehler. Also, das war ganz, ganz wichtig. Das hat er immer gesagt. Dass halt,
und dafür
also,
wurde auch nicht...
Ja, wir haben viel diskutiert. Also wir haben ja auch echt große Fehler gemacht. Teure Fehler.
Schande.
Und da hat er auch mal was gesagt. Und dann hat das auch nicht ganz locker mitgenommen. Aber nichtsdestotrotz ist er dabei geblieben, dass er gesagt hat, okay, ihr verantwortet das und ihr macht das. Und das ist wie diese heiße Herdplatte. Du musst drauf fassen, ansonsten merkst du es wahrscheinlich nicht. Mhm. Und das ist der unfassbar wichtigste Tipp. Das würde ich so sagen. Ansonsten ist es, glaube ich, die Leidenschaft und die Liebe zu dem Beruf. Also ist unfassbar wichtig, weil wir haben ja selber auch einen Erfahrungsaustausch für Bäcker, da wo es um Nachfolgeregelung geht. Und ich glaube, es muss halt irgendwo auch Spaß machen. Ich glaube, wenn der Vater ein Unternehmen führt und nie da ist und immer gestresst ist und das eigentlich gar nicht machen möchte oder wollte, und das wird, glaube ich, übertragen auf die Kinder. Und dann wundert man sich nachher, dass sie es nicht übernehmen wollen. Und ich glaube, das hat mein Vater unfassbar gut vorgelebt. Aber natürlich auch meine Mutter. Ne? Also die gehört ja dazu. Also meine Eltern insgesamt.
Die hat auch im
Also es gibt gearbeitet. Ja immer Zeiten im Unternehmen, da wo es dann halt auch mal gut und mal schlecht läuft. Und ich glaube, meine Mutter ergänzt meinen Vater unfassbar gut. Also als mein Vater musste das Unternehmen ja sehr jung übernehmen. Also mein Opa ist früh verstorben und mein Vater war 25, gerade von der Meisterschule zurückgekommen und hatte dann eigentlich eine Bäckerei, die hoch verschuldet war. Und da waren unfassbar viele Probleme und nur die Lebensversicherung meines Opas hat das am Ende des Tages aufrechterhalten. Also das Geld hat dazu geführt, dass es überhaupt weiterführbar war. Und dann musste erstmal richtig malocht werden. Dann hat mein Vater das ganz, ganz viele Jahre alleine gemacht und hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt und die hat ihn unfassbar gut ergänzt. Also dann kam ja mein Opa auf die Bildfläche, der die Mühle restauriert hat. Die war ja kaputt. Also mein Vater hat eine Bäckerei übernommen mit einer kaputten Mühle und einer unwirtschaftlichen Bäckerei. Und das ist schon eine unfassbare, also hätte er das nicht gemacht, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und das, glaube ich, muss ein unfassbarer Druck gewesen sein für ihn, viele, viele Jahre. Und er hat das unfassbar gut gemacht, dass wir das am Ende des Tages übernehmen konnten, in der Ergänzung meiner Mutter und dann meinem Opa, der die Mühle restauriert hat, hat das am Ende des Tages, war nicht logisch zu dem Zeitpunkt, wo diese Entscheidungen getroffen worden sind, aber im Endeffekt hat das einfach unfassbar großen Wert für die ganze gesamte Braker Mühle.
Ja, jetzt, ja. Ja, da muss dein Vater ja auch oder deine Eltern, die müssen ja stressresilient sein, ne?
Und das denke ich.
Und davon hast du auch was mitbekommen.
Ja, ich glaube, es sind ja die Gespräche. Ich mache mir ganz, ganz viele Gedanken auch über Denkweisen, Mindset und so weiter. Und ich glaube, Man muss in gewisser Weise ein Unternehmer sein. Und man kriegt das, glaube ich, auch ganz jung mit am Küchentisch. Gespräche sind, glaube ich, unfassbar wichtig. Meinungen. Wer ist schuld, wenn was nicht läuft? So, das ist unfassbar wichtig. Hat man das in der eigenen Hand oder gibt man diese Verantwortung ab und sagt, die anderen sind schuld? Der Chef, der Politiker, die Natur, was weiß ich wer. Ich glaube, dass die Grunddenkweise so sein sollte, dass man es anpacken kann, wenn man sich das denn zutraut. Und dann, das sollte, glaube ich, ein Grundstreben sein, dass man Dinge einfach verändern kann. So.
Selber verändern kann.
Genau,
also selber, ohne. Ja, genau.
Natürlich als Unternehmer ganz oft auch dazu gezwungen, aufgrund dessen, dass du Dinge liefern musst. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Haltung, aber man muss natürlich auch gucken, dass einem das nicht über den Kopf steigt.
So. Ja.
Und das ist das.
Dass man die Bodenhaftung behält.
Genau.
Ja. Genau. Ja. Wir kommen nachher nochmal sozusagen bei den Mitarbeitern zu der Managementkultur. Eine Frage so, ihr habt das von eurem Vater übernommen. Habt ihr seitdem Dinge verändert oder habt ihr eher gesagt so, also ich kann mir das gut vorstellen, ich sehe das Blitzen in deinen Augen. Aber was habt ihr denn seitdem anders gemacht?
Oh, vieles.
Ja.
Also wir haben, grundsätzlich glaube ich, dass ganz, ganz, ganz entscheidend ist, also ich habe mir ganz, ganz viel Gedanken gemacht, weil du hast natürlich eine unfassbare Prägung zu der leitenden Figur.
Ja.
Und die leitende Figur war mein Vater und wir hatten einen Verkaufsleiter, der ein unfassbar prägender Mensch war. Die beiden zusammen haben diesen Laden
groß
in,
gemacht,
in dieser Epoche groß gemacht und haben ihn zu dem gemacht, was er zu dem Zeitpunkt auch war. Und das ist eine unfassbar gute Grundlage, um ihn weiterzuführen. Aber ich glaube, der Wechsel ist unfassbar wichtig, weil ich glaube, irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo man Dinge nur noch wiederholt und nicht mehr immer wieder neu denkt. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass junge Leute reinkommen und das Unternehmen in die heutige Zeit auch reinführen. So. Und ich glaube, dass man das irgendwann, auch ich das irgendwann nicht mehr kann. So. Zumindest muss ich dann immer jung denken, jung bleiben, offen und neugierig sein. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das schwieriger wird. Und man hat natürlich unfassbar viel Know-how, wenn man junge Leute ins Unternehmen holt. Und das haben wir über Jahre gemacht, immer ein bisschen. Und das verändert die Denkweisen. Also mein Vater hat damals nicht so viel vom Marketing gehalten. Wir sind besser aufgestellt im Marketing als jemals zuvor. Wir haben andere Strukturen, andere Systeme. Wir haben modernere Systeme eingeführt. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass da ein Switch passiert. Nichtsdestotrotz muss man die Grundlage, darf man die Wertschätzung gegenüber der Grundlage nicht vergessen.
Nee.
Das ist ein großer Laden, der über 6 Generationen gewachsen ist. Man braucht diesen Respekt gegenüber allen Generationen. Ansonsten wären wir jetzt nicht da, wo wir heute sind.
Ja, das ist bestimmt ganz guter,
also und
spannender Balanceakt.
Ja, viel verändert.
Um es einfach zu sagen.
Ahne
es. Wir kommen sicherlich nochmal dazu.
Es ist ja so, dass um es nochmal aufs Produkt zu bringen, das Produkt ist nie am Ende in einer Bäckerei. Also wir haben es mit Naturprodukten zu tun. Das Mehl verändert sich, die Temperaturen und die Verfahrensweisen können immer besser werden. Also es gibt ja diesen Irrglauben, dass das Brot von früher besser war, als es heute ist. Das glaube ich nicht, weil wir mehr Möglichkeiten heutzutage haben. Natürlich gibt es Brot auf dem Markt, was unfassbar durchschnittlich ist und einfach auf dem Markt geschwemmt wird, aber wir als Bäckerei sind ja auch gehen ein bisschen in die Richtung, dass wir sagen, okay, wir sind hochwertige Anbieter. Das heißt, unser Brot muss besser werden und es kann auch besser werden und ein Brot ist nie am Ende. Man kann es immer weiterentwickeln und deswegen, glaube ich, werden wir sowieso immer wieder neue Sachen entwickeln.
Ja. Gut. jetzt, wir sind vorhin einmal stehen geblieben, das gibt eine Mühle. Und in der Mühle wird tatsächlich auch noch Mehl hergestellt. Ich konnte mich davon persönlich überzeugen. Du hast gesagt, das sind 20% des Mehlbedarfs, den ihr heute habt und den
das,
Rest.
Wir machen 20% unserer Brote mit dem Vollkorn aus der Mühle. Ja.
Ah ja, okay, gut. Und dann der Rest wird dazu gekauft. Alles wird hier gemacht. Du hast mir dann auch gezeigt und ich weiß das auch sozusagen aus anderen Gesprächen. Ich habe auch einen Podcast mit dir an anderer Stelle gehört.
Ja.
Aber hier für meine Zuhörer nochmal, Brot braucht eine Zeit der Vorbereitung und kann man nicht sozusagen wie Kuchen jetzt mal eben von heute, also heute machen, nachmittags essen, sondern das muss immer einen Tag vorher, muss der Tag eingesetzt werden oder sogar noch länger.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich weiß, der bekannte Herr Gaues, der sprach immer von seinem Sauerteig, den er angesetzt hat vor 25 Jahren und von dem er immer noch lebt, wie immer das gehen soll. Ne?
Ja, da halte ich nicht also das ist gar nicht so relevant meiner Meinung nach. Aber der Punkt ist, dass wir müssen Teig reifen lassen.
Ja.
Das ist über einen Sauerteig, über einen Vorteig oder halt der gesamte Teig. Wir haben in der Bäckerei, haben wir uns eben angeguckt, ganz, ganz viele Reiferäume, wo es unfassbar wichtig ist, dass der Teig lange reift, wie ein Wein. Also das sind Naturprodukte, die brauchen ein bisschen Zeit.
Ja.
Beim Brot ist es so, dass wir einfach die Natur nutzen und wir ahmen so ein bisschen den Effekt nach, als wenn man ein Getreidekorn in den Boden steckt, also aussät und dann eine Pflanze wächst. Mhm. Nur, dass bei uns keine Pflanze wächst, sondern der Geschmack. Mhm. Und je länger das ist, desto besser funktioniert es am Ende des Tages für den Geschmack und für die Frischhaltung und natürlich auch noch für die Bekömmlichkeit. Was ein wichtiger, richtig, richtig wichtiger Punkt ist, denn wir haben heutzutage leider ganz, ganz viele Mehle auf dem Markt oder Brote auf dem Markt, die nicht lange fermentiert sind, also keine lange Teigreifung hatten. Und das führt dazu, dass viele Menschen, man schätzt so zwischen 15% und 20% der Bevölkerung, Probleme haben mit Weizen zum Beispiel.
Mhm.
Und das ist geschuldet durch die ganz schnell Verarbeitung der Mehle. Und das sollte man unbedingt vermeiden.
Ja, ja, also ich kenne einen Mythos, der in Teilen sich bei mir bewahrheitet. Also wenn ich zum Beispiel so eine Phase habe nach Neujahr und meine Ernährung so ein bisschen verändere, dann versuche ich auf Industrieweizen komplett zu verzichten und esse nur Dinkel. Ja? Und ich merke, dass mir das gut tut und auch, ich bilde mir ein, auch davon abzunehmen. Also ne, ich lasse auch Zucker gleichzeitig weg, ich weiß nicht, wo die Grenzen liegen.
Ja.
Also ist das wirklich so, dass man das industriell hergestelltes Brot dick macht und nicht und handgemachtes, so wie eures, nicht dazu beiträgt, weil manche Leute denken ja, Kartoffeln und Brot macht dick.
Es ist im Grunde genommen so, dass dieser Langzeitreifungseffekt nachgeahmt wird. Also wenn man das nicht macht, und das wird in der Industrie häufig nicht gemacht, weil Zeit Geld ist, dann kann man das quasi erschummeln, indem man zusätzlichen Zucker in das Produkt gibt.
Ah.
Und wenn man zusätzlichen Zucker in das Produkt gibt, dann bräunt das Brot auch ein bisschen schneller und besser. Aber man hat natürlich zugesetzten Zucker in einem Produkt, was eigentlich gar nicht da gewesen wäre.
Okay.
Ist ja grundsätzlich ein Problem bei allen industriell verarbeiteten, stark verarbeiteten Lebensmitteln. Ist immer der Zusatz von Zucker eigentlich das größte Problem.
Mhm.
Denn wir brauchen das nicht. Das Brot besteht aus größtenteils Kohlenhydraten und die Enzyme, die natürlich im Getreide sind, verarbeiten diese Kohlenhydrate und dann bräunt das Brot von sich aus viel, viel natürlicher und viel, viel schöner, wenn man dann dementsprechend die Langzeitführung anwendet.
Ah ja,
das okay. ist das. Und diese Bekömmlichkeitsgeschichte ist so bei, das sind auch wieder Kohlenhydrate, man nennt die Footmaps, die sind fermentierbar. Das heißt, wir können die Footmaps, also ich könnte das erklären, den Begriff, aber das wird zu technisch, die müssen fermentiert werden. Das heißt, die werden in Form eines Sauerteiges, eines Vorteiges oder einer Langzeitreifung wegfermentiert. Das heißt, unser Darm muss diese Arbeit nicht mehr machen. Und wenn der Darm aber diese Arbeit machen muss, weil wir ein Industrie- oder ein schnell verarbeitetes Produkt haben, dann strengt den das an. Und bei empfindlichem Darm führt es dann halt zu Reizbeschwerden, Blähungen und allen möglichen.
Ah, ja, ja, okay.
Das ist so der Hintergrund. Deswegen muss man schon wissen, was man tut. Und deswegen findet man eigentlich gerade bei Dinkelprodukten, die lange Zeit, in der Regel lange Zeit fermentiert werden, genau das oder halt bei guten Bäckereien, die das dementsprechend anwenden.
Ja. Okay, ja. So, jetzt hast du ja vorhin gesagt, also ihr wollt das beste Brot Hamburgs herstellen.
Ja, das Leckerste.
Das Leckerste.
Ich finde immer, beste setze ich aus so vielen verschiedenen Dingen zusammen. Leckerste ist eigentlich ganz einfach.
Okay, ja.
So versuche ich das ein bisschen einzugrenzen.
Ja, aber also das musst du, also ich finde lecker auch nicht einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ahne, was du meinst, aber woran misst du das?
Geschmack. Einfach, es gibt viele Lebensmittel, die kaum noch Geschmack haben. Also, man kann das beim Käse sehen, beim Junggouda oder bei gereiftem Käse. Und ich habe ein anderes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, man kann messen, wie viel Aromastoffe ein Brot hat.
Mhm.
So. Je länger wir das Brot fermentieren, desto mehr Aromen bilden wir in Form eines Sauerteiges, der fruchtige Aromen in ein Brot bringt zum Beispiel. Aber auch in Form der Langzeitführung und der Karamellisierung in der Kruste zum Beispiel. 80% des des Geschmacks eines Brotes entstehen in der Kruste. So. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir ein Brot nicht richtig ausbacken, und das ist leider in Deutschland ganz, ganz oft der Fall, also sehr helles Brot wird in Deutschland gekauft, gerade in der Industrie super helles Brot, aber auch bei anderen Bäckern. Und ich bin Verfechter von einer etwas dickeren Kruste. Und ich kann das vielleicht einmal vormachen, ich habe ja hier ein Brot liegen.
Ja,
wenn ich jetzt einfach auf das Brot drücke und das Brot ist schon mehrere Stunden alt, dann würde das jetzt noch knuspern. Ich weiß nicht, ob man das nachher hört, aber...
Ja, hört man.
So, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine dicke Kruste. Ich kann das mal kurz anschneiden.
Ja.
So, und ja, da haben wir es schon. Das ist das Brot. Genau, und so muss ich ein Brot anhören für mich. Das heißt, wir brauchen unbedingt eine dicke Kruste, aufgrund des Karamells, was sich dann bildet in der Kruste. Dicke Kruste, also je dicker die Kruste, desto mehr Geschmack. Außerdem schützt die Kruste vorm Austrocknen, weil ein Brot nach dem Backen immer weiter austrocknet. Und wenn man jetzt mit dem Fingerrücken einmal in die Krume reindrückt, also ins Innere des Brotes, dann muss es sehr, sehr saftig sein. Das kannst du auch mal, wenn du möchtest, dann merkst du eigentlich, wie unfassbar saftig das Brot ist.
Ja, genau, fast feucht.
Genau, ja. Und das ist unser Ziel im Grunde. Also wir versuchen eine sehr, sehr saftige Krume, also saftiges Inneres des Brotes zu bekommen und eine sehr stark ausgebackene Kruste. Und das kriegen wir über verschiedene Dinge hin, wie zum Beispiel aber auch das Restbrotverfahren zum Beispiel. Also wir haben ja Brote, die nicht verkauft werden, werden dann auch nochmal dem Zyklus oder dem Teig am Ende des Tages wieder zugegeben, um einfach diesen Effekt nochmal zu verstärken, weil dass wir mehr Wasser in das Brot reinbekommen und eine dickere Kruste bilden können
am Ende des Tages. Okay. Nur mal einen kleinen Rat für die zu Hause Brot, also die gekauft haben und das aufbewahren.
Ja.
Was ist die beste Aufbewahrungsform, um das Brot möglichst lange frisch zu halten?
Ja, das ist im Grunde so, die Grundvoraussetzung ist wirklich ein gutes Brot.
Ja,
das ist wirklich wichtig, weil wenn wir einen Teig haben, der recht fest war, dann haben wir ja auch von vornherein nicht genügend Wasser in dem Teig.
Ja.
So, das heißt, wir versuchen als Bäcker wirklich einen unfassbar weichen Teig, aber auch noch verarbeitbar, und das ist wirklich super, super wichtig. Für den Kunden recht schwer zu sehen, wenn man es kauft, aber man sieht es im Grunde genommen auch an einer dunklen Kruste, weil wir können weichere Teige auch ein bisschen länger backen, weil sie natürlich im Backprozess auch Wasser verlieren. Das heißt, wir können dann die Schutzschicht, also die Kruste schützt ja das Brot vorm Austrocknen, besser bilden, und je dicker die Kruste ist, desto länger hält es im Inneren halt frisch. So. Das bedeutet, eigentlich bräuchte man das Brot nur auf die Schnittkante stellen. Also wir haben ein Holzbrett und wir stellen das Brot auf die Schnittkante, also wenn wir es angeschnitten haben, und fertig, weil das Brot sich ja an sich jetzt schützt, weil es überall eine Kruste hat und die Schnittfläche ja auf dem Brett liegt. Das Brett ist atmungsaktiv, also ein Holzbrett, also nimmt die Feuchtigkeit auf, ganz, ganz wichtig. Eine Metallplatte würde nicht funktionieren, dann würde es schimmeln, weil das Wasser nicht weg kann. Und dann vielleicht ein Küchentuch drüber legen und dann ist fertig. Es geht einfach nur darum, atmungsaktive Materialien quasi um das Brot zu legen.
Ja, da habe ich doch was Neues gelernt. Also mir ist es auch wichtig, weil ich merke auch, wenn ich gutes Brot kaufe, dass erstens hält das länger und behält seinen Geschmack, und du kannst es im Zweifelsfalle auch nach 3-4 Tagen nochmal kurz antoasten, dann schmeckt es immer noch
Sind ja auch Nachhaltigkeitsthemen mit drin.
Genau.
In Deutschland schmeißen wir ein Drittel unserer Lebensmittel weg und ein gutes Brot hält länger, also schmeiße ich es tendenziell nicht so schnell weg. Dann haben wir das Restbrotverfahren, das heißt, wir retten das Brot, was wir nicht verkauft haben, geben das dem Brot wieder hinzu, ist auch nochmal gut, also auch für den CO2-Fußabdruck. Das dritte ist, wenn wir zum Beispiel, ganz, ganz, ganz häufig wird ja Brot auch in Plastiktüten verkauft, also gerade im Supermarkt. Und das führt dazu, dass wir die Krusteneigenschaften komplett verlieren, weil das Brot von innen...
Es wird dann ganz weich und
wabbelig. Genau, es trocknet ja immer aus und die Feuchtigkeit geht in die Tüte und kann ja da nicht weg. Und wenn es in der Tüte ist, dann wird die Kruste weich und wir verlieren das Geschmackserlebnis, die Haptik. Wir lieben das, auf eine krosche Kruste zu beißen und dann eine saftige Krume zu haben. Das verlieren wir aber natürlich komplett in einem eingepackten Plastikbrot. Da gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Deswegen ist das eigentlich eine ganz einfache Variante. Nur diese Einfachheit, die ja auch Industrieprodukte mit sich bringen, macht natürlich ein bisschen auch Erlebnis und Genuss dann am Ende des Tages kaputt.
So, wenn du jetzt sagst, ihr arbeitet an einer konstanten Geschmacksverbesserung, muss man sich dann vorstellen, veränderst du dann die Mischungen oder veränderst du die Dauer des Backens oder der Temperatur? Oder wie muss man sich so ein Experimentieren mit dir vorstellen?
Das ist so, wir haben, unser größtes Problem ist im Grunde genommen, Wasser in das Brot reinzubekommen, weil das Mehl nur eine gewisse Wasseraufnahme hat.
Ja.
Also im kalten Zustand 0,5 Teile des Eigengewichtes, also 50% des Eigengewichtes. Und wir brauchen, aber dieses Brot hat aber eine TA, also von 200 ungefähr. Das heißt, wir haben es geschafft, quasi die gleiche Menge Wasser wie Mehl in dieses Brot reinzubekommen. Und das führt dann zu einer super langen Frischhaltung zum Beispiel. Wir haben es aber auch geschafft, hier zum Beispiel bei diesem Brot, das ist ja die Braker Kruste, die hier vorne liegt, ist ganz neu, also es ist wirklich gerade eine neue Entwicklung, gibt es erst seit ein paar Tagen, dass wir auch ganz, ganz viel Geschmack durch die Kruste reinbekommen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und so packt man alles zusammen. Ich darf ja nicht alles verraten, wenn wir ein paar Bäcker mithören hier, packt man alles zusammen, um dann dementsprechend das, also ein lange frisch haltendes Brot, was ein unfassbar ganz, 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 ganz viele Geschmackspunkte hat. Und dann passt es eigentlich. Ja. Schöner Sauerteig, der ein bisschen fruchtige Säure reinbringt, Salzgehalt muss stimmen und dann tüftelt man sich so von Getreide zu Getreide und so entwickelt. Man kann natürlich auch alles mischen. Also wir können in Deutschland, es gibt 4000 gezählte Brotsorten, glaube ich, in Deutschland.
Ja, ja.
Man kann ja alles zusammen kombinieren. Dann röstet man noch ein paar Somnumkerne, die dann nussiges Aroma reinbringen, ein paar Leinsamen. Die weicht man wiederum vorher ein und also um das perfekte Brot zu machen, da sind wir noch lange nicht. Also wir, okay, wir können noch so viel machen, weil wir immer wieder ja, also wir müssen immer dafür sorgen, dass wir keine Abstriche in der Qualität machen aufgrund der Rationalität. Also wir müssen die Brote auch rechtzeitig im Laden haben.
Ja.
Wir müssen sie, ja, im Grunde ist das Problem. Ja. Wir müssen sie rechtzeitig im Laden haben. Wenn wir nur ein Brot machen würden, dann wäre es wahrscheinlich das absolut, also dann muss es natürlich auch sitzen, aber ich glaube, die Vielfalt, wir müssen viele Dinge, viele Schritte auf einmal machen, die Prozesse müssen stimmen, ist also eine never-ending story.
Ja. Ja. Ich kenne in Eppendorf einen Herrn, der vertreibt nur eine Brotsorte, ja, ne? Bread.
Ja. Kenne ich auch, macht ein sensationelles Brot, sehr, sehr fruchtig, die Säure,
ja,
also sehr, sehr fruchtig. Ich würde es ein bisschen dunkler backen, aber sonst alles gut.
Ja, gut. Okay, also ihr macht Brot, ihr macht Brötchen, Kuchen gibt es auch. Ich bleibe mal kurz bei Brot und Brötchen. Oder sagen wir so, euer Geschäft in euren Bäckereien wird das ja verkauft.
Mhm.
Und man hat dann ja ein Gesamtangebot. Also man hat ja, jetzt hast du gesagt, das ist eine ganz neue Entwicklung.
Mhm.
Kannst du das beziffern, wie viele verschiedene Brotsorten ihr permanent im Angebot habt oder und wie viel davon sozusagen vielleicht auch einer gewissen saisonalen oder welcher auch Art auch immer Innovation unterliegen?
Also wir machen das so, dass wir jeden Monat ein Monatsbrot reingeben ins Sortiment und dieses dient eigentlich zur
als Marketing oder neu gebacken.
Nee, das ist immer ein anderes Rezept. Also es kann sich wiederholen. Also es kann sein, dass wir dann zum Beispiel im Sommer machen wir das Baguette rein oder machen ein neues Ciabatta oder sowas in der Richtung. Aber dient immer dazu, einfach zu tüfteln und was Neues zu bringen. So.
Mhm.
Im Idealfall angepasst an die Jahreszeit, manchmal aber auch nicht. Und so haben wir eigentlich immer eine Brotsorte, die wir verbessern können und die wir dann relaunchen können oder einfach wieder neu reinbringen können. Und das haben wir auch im Kuchenbereich, im Snackbereich und so weiter. Und so geht es durch das ganze Sortiment durch, dass wir immer ein Produkt haben, was neu quasi kommt.
Mhm.
Und ansonsten sind wir jetzt aktuell im Brotbereich so bei ungefähr 15 verschiedenen Sorten, aber manche sind auch einfach nur in den Größen unterschiedlich.
Also
weil wir zum Beispiel auch Schnittbrot verkaufen, wo ich kein Freund von bin, muss ich sagen, weil wenn wir ein Brot anschneiden, dann verletzen wir es im Grunde genommen oder also dann trocknet es halt ganz, ganz schnell aus. So, das heißt, eigentlich will ich immer nur Brotlaibe verkaufen, ganze Brote, die dann zu Hause geschnitten werden. Ich sage immer, spaßeshalber, holt euch ein scharfes Messer und kauft euch kein geschnittenes Brot. Aber nichtsdestotrotz.
Ja, ich sehe dein Messer, was hier liegt. Das ist mit Lessau auch, genau.
Ja,
personalisiert.
Ja, das
hat ja nicht jeder zu Hause, ne?
Also, nee, das ist ein unfassbar gut. Also, weil, ja.
Und ich finde Brot schneiden so mit einer harten Kruste, also.
Ja, das
finde ich toll, aber manchmal so der erste Schnitt, bis man drin ist, ja, da habe ich auch immer ein bisschen Sorge, mit, wenn du jetzt mit diesem Messer abrutscht.
Ja, ne, das ist auch so. Eine Freundin von mir hat sich auch mal richtig schön im Finger geschnitten. Aber ja, so muss es sein. Also ja, ist natürlich einfacher, ein geschnittenes Brot zu kaufen, weil es nicht krümelt. Wir können es schnell wegpacken und so, das passt alles. Nichtsdestotrotz würde ich immer ein scharfes Messer kaufen und das ist auch eigentlich eine Einmalinvestition. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein teures Messer, verkaufen wir auch in den Läden, ist aber von Güde, Soling, unfassbar tolles Messer, da gehen bestimmt noch andere, aber grundsätzlich ist es so, dass man, würde ich immer zu raten, aber ja, leider geht der Trend in die andere Richtung, deswegen würde ich da gerne ein bisschen appellieren, dass Menschen wieder selber Brot schneiden, weil es ist nur wirklich kein Riesenakt und es krümelt ein bisschen. Und es ist natürlich ein Erlebnis, wenn man ein gutes Brot hat.
Ja, ja, okay. So, also ja, das heißt, also es gibt eine bestimmte Auswahl an Brot, Brötchen, Kuchen, genau, und Snacks.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt ja verschiedenartige Stores, also ja, auch verschiedene Größe. Ich bin auf dem Hinweg, bin ich gekommen vorbeigekommen bei Braka.
Im Backdrive, ja. Im
Backdrive, mhm, ja. Also es ist jetzt kein Drive-Thru, wie man das jetzt von McDonald's kennt, mhm, sondern das ist eben an der Straße, wo man anhalten kann und kann dort ja nicht nur kaufen, sondern man kann auch sitzen und das war knallvoll, alle haben da gefrühstückt, sah alles sehr lecker aus. Die haben doch sicherlich mehr Auswahl als jetzt hier in der Mühle der kleine Bäckereiladen.
Genau, genau. Ne? Ja, wir teilen das im Grunde genommen aktuell so auf, dass wir zwei Konzepte haben. Ja, ein kleineres Konzept, das, also wir haben das nicht toll benannt, das heißt Konzept 2.
Ja.
Und wir haben Konzept 1. So, aber ohne das in Wertigkeit zu geben.
Ja.
Im größeren Konzept, also Konzept 1, haben wir quasi den gesamten Kaffeestandort bespielen, mhm, wir. Wir haben Siebträger, Kaffeemaschinen mit, da wo wir auch eigene Getränke machen. Wir machen eigene Limos, wir haben eigenes Mineralwasser, was wir herstellen. Also was dann halt dementsprechend auch nochmal kombiniert wird mit Bio-Sirup und Minze und so weiter und so fort. Mhm. Und wir haben das gesamte Frühstückssortiment. Das heißt, wir bereiten aus unseren Broten zum Beispiel Müller-Sandwich her. Das ist mittags, also jetzt springe ich gerade ein bisschen, sorry. Also wir haben ein Mittagsangebot im Brotbereich, wo wir warme Sandwiches verkaufen, die dann extra zubereitet werden. Da kommt dann nochmal ein Spiegelei drauf, eine Trüffelmayo und so weiter. Sehr, 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 sehr lecker. Und wir haben natürlich auch dann morgens dann halt die Frühstücke, die wir dann auch à la carte machen. Das ist der Switch quasi, wenn man sagt, okay, eine normale Bäckerei gibt ja eigentlich das Brot über die Theke. So, und wir haben es in den großen Konzepten im Grunde genommen geschafft, auch recht früh schon, ein Frühstücksangebot zu etablieren, was à la carte funktioniert. Und da wird das Frühstück zubereitet, wenn der Gast bestellt. Das ist von der Logistik her ein Umschwung. Das ist gar nicht so einfach, das hinzubekommen, weil wir brauchen einen Barista, der den Kaffee zur richtigen Zeit herstellt. Dann muss in der Küche das Frühstück zubereitet werden. Das Rührei muss am Punkt sein, das Spiegelei und so weiter. Haben wir ganz gut hinbekommen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das eigentlich auch ganz gut in größeren Stores. In den kleinen können wir das nicht liefern, weil wir dort die Sitzplatzanzahl im Grunde genommen nicht haben, dass es sich rentiert.
Und jetzt mal wirtschaftlich gefragt, ist ein kleiner mit einem eingeschränkten Gastroangebot wirtschaftlicher als so ein großer? Oder wenn du jetzt an die Zukunft denkst, ja, und sagst, wir wollen jetzt neue Standorte aufmachen, geht es in die oder in die Richtung?
Ja, ich bin da zukunftsmäßig, sind wir ganz, ganz viel gerade am Überlegen, wie sich das entwickeln wird, weil wir werden ja den demografischen Wandel, da wird viel passieren, Personalkosten werden weiter steigen, da sind wir sicher. Wir haben das damals darauf ausgelegt, dass die Kaffeestandorte wirtschaftlich sind sie auch nach wie vor, werden sie auch meiner Meinung nach immer sein, weil die Menschen Begegnungspunkte brauchen oder die auch suchen. So, das heißt, wir haben eine hohe Frequenz und die führt dann auf jeden Fall zu einer guten Wirtschaftlichkeit. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch standortabhängig. Ein kleiner kann natürlich auch super gut funktionieren. Wir werden jetzt in die Schanze mit einem ganz neuen Konzept gehen, was sehr, sehr klein ist, was bewusst auf Brot reduziert ist, wo wir wirklich mit unserer Kernkompetenz Brot rausgehen. Ich glaube an sowas, aber ich glaube, dass diese Standorte, die wir jetzt aktuell haben, eine hohe Wirtschaftlichkeit haben. Das kann funktionieren. Darauf sind sie ausgelegt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Kassiervorgang sich verändern wird, ganz, ganz stark, weil es Ja, McDonald's macht es vor, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, also wir sagen dazu Kioske, also man bestellt an einem Bildschirm quasi genau. Die Ware. Mhm. Darauf ist unser Konzept im Kaffeebereich auch ausgelegt, das kann funktionieren. Gerade das Frühstück à la carte Geschäft ist darauf ausgelegt, das werden wir auch sehr, sehr wahrscheinlich bald umsetzen. Und ich glaube aber eher, dass es dahin gehen wird, dass dieser Kassiervorgang, also dieser Kunde bestellt und sagt zum Verkäufer, was er haben will, das wird wegfallen und wir werden das wahrscheinlich so lösen, dass wir mehr in die Herstellung gehen, dass man sieht, okay, was wird da gemacht, alles frisch zubereitet und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Das heißt, ich stelle mir in Bäckerei-Zukunft vor, dass man sagt, okay, man bestellt vielleicht Teilbereiche über Kioske und sieht dann, wie sein Essen zubereitet wird.
Ja. Ich will jetzt keinen Wettbewerber sozusagen emporheben, aber Backwerk zum Beispiel, jetzt ist ja sicherlich mit der Qualität der Brote nicht vergleichbar.
Ja.
Das System aber, Selbstbedienung und dann möglicherweise sogar noch an der Kasse ein Self-Checkout, also dass der Kunde selber quasi sich abkassiert. Ne? Ja. Das sieht man ja ganz, das ist ja der Trend bei den ganzen Lebensmittelhändlern, um den Personalkosten irgendwie Herr zu werden. Kannst du dir sowas vorstellen oder passt sozusagen eine Selbstbedienung, wo ich mir Brot und Brötchen selber irgendwo rausnehme, nicht zur Qualität oder zum Qualitätsanspruch, den du dir vorstellst?
Genau, also das ist der große Unterschied eigentlich. Die Qualität steht bei uns immer im Vordergrund und stand auch immer im Vordergrund und wird auch immer im Vordergrund stehen, aufgrund dessen, dass wir, weil wir es auch wirklich können im Vergleich zu anderen. Und ich würde halt weiter an dieser Qualitätsschraube drehen, also die Innovation, die Digitalisierung nutzen, um Dinge zu digitalisieren und automatisieren, die eigentlich nichts mit Qualität zu tun haben und die auch kein Gefühl von Qualität liefern. Und deswegen würde ich das nutzen, um das Gefühl von Qualität, aber auch die tatsächliche Qualität dann dementsprechend zu steigern. Weil wir gewinnen ja durch die Digitalisierung im Grunde genommen Zeit, die man durch Rationalisierung, also man sagt, okay, man nimmt den Mitarbeiter dann raus und ich schaffe es nicht mehr mit 4, sondern mit 3 Mitarbeitern. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde eher sagen, okay, wir schaffen es dann halt einfach nochmal, das Sandwich frisch zu machen oder das Brot vor Ort zu backen oder halt einfach nochmal in die Qualitätssprünge zu gehen und, oder auch eine Snack-Zubereitung direkt vor den Augen des Gastes zu machen.
Ja, ja.
Ich glaube, dass da viel Potenzial ist, weil die Qualität, das Qualitätsbewusstsein auch steigen wird und auch in den letzten Jahren immer weiter gestiegen ist. Also wenn wir mit unserem Brot vor 15 Jahren jetzt am Markt wären, dann würden wir definitiv nur noch die Hälfte verkaufen, denke ich. Weil wir ganz, ganz viel in dieses Segment investiert haben an Zeit und Know-how und Geduld und viele, viele Dinge. So würde ich den Weg weitergehen. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so ein, wir gehen das einfach weiter und nutzen das, was da ist, aber so, dass wir halt eben nicht so einen Ramsch-Charakter bekommen, sage ich jetzt mal, oder so einen günstigen Charakter, wie zum Beispiel auch in anderen Konzernen zu sehen ist. Ja.
Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, ist euer Gesamtangebot, dann gibt es ja auch andere Bäckereiketten.
Ja.
Was ist denn, wie unterscheidet ihr euch? Du wirst natürlich sagen, ja, unser Brot ist leckerer, das ist schon klar.
Ja, klar.
Aber das ist ja nicht für jeden sozusagen auf den ersten Blick ersichtlich. Ja. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte und da sind jetzt Braker Mühle und Junge Bäckerei und nur hier und ich weiß nicht, wie sie alle heißen und Zeit für Brot nebeneinander, da muss ich ja irgendwie als Kunde eine Entscheidung treffen. Wenn ich nicht wüsste, und wenn ich das vielleicht auch gar nicht schmecken kann oder vielleicht gar nicht schätzen kann, dann gehe ich vielleicht zu Backwerk, wenn ich gar keine Ahnung habe. Mhm. Wenn ich schon mal was durchprobiert habe, sage ich, okay, das und das schmeckt mir da und hier besser. Aber wie würdest du denn sagen, was könnt ihr besser auch als die anderen?
Also zum einen haben wir einfach eine viel, viel höhere Produktaffinität. Also das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt, aber man wird es definitiv schmecken, gerade im Bereich Brot. Also wir sind im Bereich Brot, wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit, wie gesagt, in diesen Bereich investiert und wir haben super viel Know-how, den man auch nicht auf den ersten Blick sieht. So, man wird ihn schmecken und man wird es im Brot erleben. Das heißt, unser Brot hält länger. Es schmeckt wirklich besser, also auch nachweislich besser. Mhm. Und ansonsten versuchen wir uns natürlich dann mit einzelnen Produkten abzuheben, aber ich gebe dir im Grunde genommen fast recht, dass wir Bäckereien eigentlich zu austauschbar sind. Also grundsätzlich von der, wenn man das, den Store sieht. Also wenn man den Store sich anguckt, dann sieht man, okay, ja, alles klar, ändere ich das Logo und dann bin ich woanders. Da haben wir uns ganz, ganz viel mit beschäftigt in den letzten Jahren und wir wollen einfach die Mühle, die wir ja auch wirklich haben, die ja nun mal hier auch steht, ja, wir haben ja das Mühlencafé auch eröffnet, das ist erlebbar, man kann da reingehen, man kann sich das alles angucken, was wir hier machen, aber auch in die Fachgeschäfte bringen, die halt in Hamburg sind, die ein bisschen weiter weg sind, damit der Kunde, der in Hamburg einkauft, auch erkennt, okay, das ist die Braker Mühle, da kommt wirklich das Getreide aus der Mühle in Bio-Qualität in die Backstube und das ist jetzt mein Vollkornbrot. Das heißt, wir haben natürlich auch einen ganz anderen Zyklus, den wir dadurch bedienen. Also wir sind viel regionaler und das müssen wir eigentlich noch in den nächsten Jahren besser ausarbeiten und auch sichtbarer machen in den Läden. Also da sind wir ganz, ganz, ganz intensiv bei und das ist so das. Ansonsten spürt man es an vielen Ecken und Enden. Denn ich glaube, viele Bäckereien haben in der letzten Zeit das Personal runtergeschraubt. Mhm. Also es geht sehr, sehr schwache Besetzungen teilweise mit langen Schlangen, langen Wartezeiten und so weiter. Und wir haben eigentlich die gesamte Zeit, auch in den letzten Jahren durch die Corona-Krise und so weiter, obwohl man da auch auf Abstände achten musste und so, alles gut. Aber wir haben da immer gut besetzt. Wir haben die Öffnungszeiten, wir sind da und wir sind viel, viel präsenter, glaube ich, als andere Marken, um einfach auch den Service zu bieten. Weil ich glaube, dass Menschen in der Bäckerei, natürlich gibt es einen Anteil, die spontan kommen und die ab und zu mal kommen, aber der größte Teil sind Stammkunden. Da baut sich eine Beziehung auf von den einzelnen Menschen und die ist nicht zu unterschätzen.
Deswegen
ist es gar nicht so unfassbar wichtig, welches Logo und wie. Das ist auch wichtig und es muss sich auch weiterentwickeln, aber die Beziehung zwischen den Menschen ist unfassbar wichtig. Und da spielt das Produkt wieder eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn der Verkäufer das Gefühl hat, seinem Gast, weil er kommt ja nun mal in seinen Laden theoretisch, was Gutes anzubieten, dann funktioniert das. Mhm. Wenn aber der Verkäufer weiß, okay, das Produkt ist boah, so semi, ich mag das gar nicht, würde ich das selber essen? Wahrscheinlich nicht. Dann glaube ich, gibt das schon Schwierigkeiten. Und dann baut man auch diese Beziehung nicht auf, weil ich glaube, du möchtest als Verkäufer ja auch etwas verkaufen, was den Menschen gut tut. Und da haben wir ganz, ganz viele Antworten in Form von Bekömmlichkeit vom Brot, aber auch Geschmack und einfach sehr ehrliche Produkte. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied.
Naja, ich kann das insofern bestätigen. Ich habe bei mir um die Ecke eine Kette, die haben umgebaut, auf ihr neues Konzept umgerüstet. Und die haben sich ganz viel Mühe gegeben bei der Einrichtung und Kaffeemaschinen und Angebot ausgeweitet an Snacks. Aber ihr eigentliches Kerngeschäft ist deutlich schlechter geworden. Da sind ganz viele Sorten weggefallen. Und die haben jemand anders darauf gesetzt, der den Laden führt. Das kam nochmal dazu. Also da bin ich jahrelang hingegangen und danach habe ich gesagt, nee, pass mal auf, also was ihr jetzt hier macht, ihr habt jetzt alles schick gemacht, aber die Qualität ist eigentlich eher schlechter geworden, die Preise sind viel zu hoch geworden. Da kenne ich jemand anders, da muss ich zwar ein paar Meter weiter gehen, aber kaufe ich lieber da mein Brot.
Verstehe ich.
Ja, das Kerngeschäft, das muss schon stimmen. Ne?
Ja, wir können nur alles andere darum aufbauen quasi.
So,
ansonsten funktioniert es einfach nicht. Und immer auch die Wertschätzung gegenüber dem, was da ist, das ist unfassbar wichtig.
Magst du mal, also ohne einen Namen zu nennen, aber es sind ja einige Ketten verschwunden in den letzten Jahren.
Ja.
Was ist eigentlich der Grund dafür? Also es geht mir jetzt nicht um eine bestimmte, ich möchte nicht jemand bashen, sondern nur so als Zuhörer zu verstehen, warum, woran scheitert man oder was sind die Hürden auch vielleicht in dem Bäckereigeschäft?
Ich glaube, das gab eine Zeit, das war, also die Auswirkungen kommen ja dann immer erst theoretisch ein bisschen später. Also man hat eine Zeit gehabt bei Bäckereien, da ging es wirklich nur um Schnelligkeit. Es ging um Wachstum, es ging um Größe, es ging um Schnelligkeit. Und in dieser Zeit hat man, glaube ich, dieses Qualitätsbewusstsein ein bisschen verloren und dann hatte man immer große Bäckereien, die so Semi-Qualität hatten. In der Zwischenzeit sind aber auch andere Anbieter auf den Markt gekommen, die auch eine Semi-Qualität hatten. So. Und dadurch sind da große Geschäftsbereiche, glaube ich, weggefallen. Und deswegen haben die unfassbare Schwierigkeiten bekommen. Ich glaube, sie haben einfach nur vergessen, den Kern vergessen, worum es eigentlich geht. Mhm. Und das darf man wirklich nicht tun. Wir können auch hier nur wachsen, wenn wir es wirklich können. So, mhm. Also wenn wir dadurch eine Qualitätsverschlechterung bekommen, dann führt das dazu, dass wir uns selber quasi irgendwann in den Ruin bringen. Und ja. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Das gab so eine Zeit, da sind auch ganz viele Backmittler auf den Markt gekommen, weil es gab zum Beispiel ganz früh, ist noch ein bisschen länger her, aber da gab es so ein Nachtbackverbot, das war dann auch politisch nochmal ein Thema. Da ging es darum, wirklich ganz, ganz schnell Teige zu machen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen eine lange Teigführung und nicht kurze.
Okay.
Und wenn dann der Unterschied zur Industrie nicht mehr da ist, dann glaube ich, hast du als Bäcker auch keine Daseinsberechtigung. Ja. Du musst besser sein. Also du musst ja einfach einen Mehrwert liefern am Ende des Tages. Und das haben ein paar nicht gemacht. Und deswegen ist der Markt so ein bisschen so am sich verändern, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt aber jetzt starke Startups im Bäckereibereich, die halt auch gute Qualität liefern und die wirklich auch kommen.
Ja.
Und so bereinigt sich so ein Markt dann quasi immer ein bisschen von selbst.
Ja, Korte, Zeit für Brot, die sind ja auch sehr stark.
Ne? Exakt. Und das sind neue Gründungen, die darauf Wert legen und die haben ihr Konzept. Und ich finde es gut. Also ich habe da großen Respekt vor, wenn wir uns gegenseitig als Bäcker auch ein bisschen challengen. Also ich war letzte Woche gerade in Norditalien unterwegs, ist jetzt nicht nur Bäcker-Thema, aber auch also tolle Konzepte bei zum Beispiel Princi in Mailand und so weiter. Da geht es wirklich nochmal richtig um Qualität, High-End. Finde ich stark. Und dann gibt es natürlich auch gerade in Norditalien so eine Lebensmittelaffinität, sehr, sehr hohe, hochwertige Lebensmittel. Fand ich super, super spannend. Aber wir fahren auch durch Deutschland und gucken uns da immer auch Bäckereien an und gucken, was da passiert. Mhm. Also gibt es tolle Startups, die sich da entwickeln. Hobbybäcker-Szene ist unfassbar spannend. Also gerade so, was über Social Media läuft, sehr, sehr große Qualitätssprünge machen die in einzelnen Produkten, die müssen es ja nicht verkaufen. Also es ist natürlich leichter, weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden Zeit haben, um ein Produkt herzustellen für ein Video. Nichtsdestotrotz sieht man dort, okay, hochwertige Lebensmittel, lange Teigreifung und so weiter. Und das tut insgesamt der Branche, glaube ich, gut oder beziehungsweise dem Kunden gut, weil er ja was Besseres bekommt, als er es noch vor ein paar Jahren bekommen hat.
Also ich kaufe, esse gerne Brot, ich esse auch gerne Brötchen. Ich bin seit anderthalb Jahren über die Preisentwicklung sehr verärgert, ich sagen. Ja. Was ich dann vor allen Dingen nicht verstehe, also einmal, ich gehöre dann noch zu so einer Generation, die dann manchmal noch den Fehler macht und rechnet das dann in D-Mark um. Das sollte man nicht mehr machen, aber trotzdem sehe ich ja, dass sich die Preise teilweise fast verdoppelt haben, gerade bei Brötchen. Und wenn ich dann auch noch sehe, da liegt ein Brot im Regal, wird ausgepreist, was es ist, und aus dem gleichen Teig gibt es Brötchen. Ja, und wenn du dann, ich glaube, wenn man das sozusagen per Gramm berechnen würde, dann ist das Brötchen also im Prinzip wahnsinnig teuer. Und dann denkst du ja, das ist doch der gleiche Teig. Also bitte, erklär mir das mal bitte, warum Brötchen so teuer geworden sind.
Ja. Also ich glaube, wir haben natürlich in den letzten Jahren also unfassbar viel, also wir sind ja ganz, ganz, also wie soll ich das sagen, gibt ja unfassbar viele Punkte, die darauf einzahlen, sage ich jetzt mal. Wir haben, glaube ich, in der Bäckerei lange ein bisschen verschlammt, also dass der Lohn gerade im Bereich Verkauf zu gering war.
Ja.
Dadurch ist diese Mindestlohngeschichte reingekommen, dann die Mindestlohnerhöhungen und so weiter und so fort. Und das hat zu erhöhten Personalkosten geführt, gerade bei Bäckereien mit mehreren Fachgeschäften oder Filialen, weil das natürlich ein erheblicher Kostenfaktor ist. Dann haben wir die Mehlpreisexplosion, Gas und so weiter und so fort. Gibt ganz, ganz viele kleine Punkte. Ich glaube, dass wir einfach cleverer sein müssen, also als Bäcker cleverer sein müssen und auch gucken müssen, wie wir im eigenen Haus, was für Produkte wir herstellen. Dadurch, dass wir Vollsortimenter sind, ist es so, dass wir natürlich viele Produkte herstellen, gerade auch im Kuchenbereich, der dann teilweise quersubventioniert wird. Also der Kuchenpreis theoretisch ist eigentlich zu gering für, also das ist ein Marktpreis, der hat sich etabliert und deswegen ist es für uns Bäckereien unfassbar schwer, in diesen etablierten Marktpreis ein hochpreisiges Produkt reinzubringen. Das haben viele nicht auf die Reihe bekommen. um da auch einen fairen Preis gegenüber des Produktes hinzubekommen. Dadurch, dass wir dann Vollsortimenter sind, wird dann quersubventioniert. Das heißt, der Kuchenbereich, der keinen Gewinn bringt, wird dann querfinanziert durch Brot und Brötchen.
Verstehe.
Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch teilweise manchmal einfach ein Gefühl. Ne? Also wir haben das mal, ich habe das mal im Vergleich gesetzt, das Brötchen und die Bild-Zeitung haben mal gleich viel gekostet.
So.
Also gut, 20 ja. Cent ja. Haben die mal, also oder 20, ja, ich will jetzt kein falsches Vergleich machen, aber wenn man das sich mal anguckt, dann ist die Preisentwicklung so, dass das, die Bild-Zeitung kostet jetzt, glaube ich, 1,50 Euro oder 1,20 Euro oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber die kostet auf jeden Fall über 1 Euro. Und das Brötchen kostet 55 Cent. So, also bei uns jetzt 50, 55 Cent. Das heißt, eigentlich ist die Zeitung viel, viel teurer geworden. Aber die Zeitung wird natürlich nicht darüber berichten, dass die Zeitung so teuer ist.
Nee,
ist auch klar.
Ist klar.
Deswegen, eigentlich haben wir in diesem Brötchenbereich, also wir haben da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir nicht steigen, sondern eher fairere Preise haben. Durch diese hohen Kostenexplosionen haben wir versucht, eigentlich fairere Preise zu setzen, als wir sie aus der Vergangenheit übernommen haben. Weil wir können nicht immer einfach die Preise anheben und erwarten, dass der Kunde dann dementsprechend genauso viel kauft. Nee, das ist ganz, ganz gefährlich.
Die gehen dann woanders hin. Ne? Genau. Ich beobachte ja auch hier die Aldi und Lidls dieser Welt.
Ja.
Die haben ihr Backwarenangebot ordentlich ausgebaut und da geht auch ordentlich was raus. Ja, ne?
Und die subventionieren das dann nicht quer am Ende des Tages. Das ist deren Vorteil. Ja. Ich glaube, der Bäcker muss seine Position so ein bisschen neu finden. Wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also wir haben tolle Verweilorte, wir haben tolle Qualitäten. Und sind da eigentlich recht happy.
So. Ja. Ihr beliefert auch, du sagst, ihr macht B2B-Geschäft, das heißt also, ihr beliefert auch Restaurants und und ist dann, wenn du im Restaurant bist, ist den Gästen klar, dass sie Brot von der Brakermühle bekommen?
Teilweise ja.
Also
wir haben jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich hoffe, ich darf sagen, Vabalis Bar haben wir jetzt hier in Glinde beliefern wir, toller Spa-Bereich, tolles Hotel. Wir beliefern zum Beispiel auch Dulce Burger mit den Burger Buns, also das sind so ein paar Beispielkunden oder das East Hotel zum Beispiel. Gerade wo es wirklich wichtig ist, eine gute Qualität zu bekommen, die das auch wertschätzen, da sind wir natürlich dann automatisch auch der richtige Partner und die sind recht happy mit den Qualitäten.
Und sag mal, du hast ja gesagt, du bist unterwegs und guckst dir auch andere Länder, andere Konzepte an, damit ihr euch weiterentwickelt. Es gibt ja auch, also es gibt nicht die gleiche Brotkultur in anderen Ländern, aber es gibt ja auch Brotsorten, die man durchaus gut finden kann und dann gibt es ja auch bestimmte Trends, die auf einmal wachsen, weil einer sagt, okay, portugiesische Croissants sind jetzt irgendwie toll und dann nehmt ihr sowas auch immer mit auf und sagt, okay, wir sind zwar keine Spezialisten von portugiesischen Croissants, aber die ganze Welt will die haben, kriegen wir auch irgendwie hin.
Ich gucke mir eigentlich immer eher die Idee dahinter an. Also wir haben das mal gemacht, aber dann das ist auch unfassbar schnell, der Markt. Also da ein Trend, da ein Trend, da ein Trend. Bis wir das fertig haben, ist der Trend schon wieder vorbei. Und das ist immer so eine Sache, weil wir eigentlich eher, wir sind da vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen, aber wir wollen halt kontinuierlich gute Sachen anbieten. Und deswegen versuchen wir, die Idee dahinter zu verstehen. Und da setzen wir schon Dinge um. Und auch Dinge da, wo wir glauben, die bleiben.
Ja.
Und dann setzen wir die um. Also gerade auch diese Frischproduktion in dem Bereich Frühstück, ne? Das sind ja auch Entwicklungen, die wir nicht hatten. Das klingt jetzt ganz einfach, aber dass man vor Ort diese Systeme dahinter bildet. Und das geht weiter über den Snackbereich wahrscheinlich, über den Kaffee. Wie macht man Kaffee? Das muss nicht genau das sein. Und es gerade bei portugiesischen Croissants ist ein gutes Beispiel, wäre es auch nicht gerecht für die Brakermühle. Weil wir wollen es eigentlich eher auf unsere Art und Weise machen. So, und wir sind kein portugiesischer Bäcker.
Ja. Nee, das finde ich sehr wichtig, weil das sind ja genau auch so die langlebigen und nachhaltigen Erfolgsfaktoren.
Genau.
Ne, wenn man sagt, so ich weiß, was ich kann, ich weiß aber auch, was ich nicht kann und nicht machen sollte, sondern und trotzdem probiert ihr ja auch Dinge aus.
Ja, ist wichtig, weil der Markt entwickelt, also es gibt tolle Ideen und tolle Produkte ich war durch die Kinder eine Zeit lang nicht so oft draußen und ein bisschen was hat mir dann gefehlt, das habe ich sofort gemerkt.
Ja.
Ich habe sofort gemerkt, oh, hier hat sich viel mehr getan, als ich gedacht habe. Und dann hat man wieder, man entwickelt im Grunde genommen eine Unzufriedenheit gegenüber dem eigenen Produkt, die man nicht entwickelt, wenn man die ganze Zeit hier in seinem Kosmos ist.
Ja, ja.
Man ist in seinem Kosmos und sagt, alles ist super. Mhm. Ja, wir machen tolle Sachen, ja, ist ja, ja klar. Mhm. Wenn wir das sagen, sind wir schon raus. Mhm. So. Und deswegen ist es so wichtig, einfach mal zu gucken und nicht im Vergleich, um sich niederzumachen, sondern einfach im Vergleich, okay, krass, wie haben die das denn geschafft? Mhm. Wie haben die denn diese Qualität bitte hinbekommen? Oder wie haben die diesen Gedanken durchgesetzt? Und da versuchen wir dementsprechend Inspiration zu sammeln.
Ja.
So ist ganz, ganz wichtig.
Mhm. Kommen wir mal zu den Menschen, die mit dir arbeiten. Würden die diese Unzufriedenheit merken? Also im
Ja, das merken die.
Ja, ja, aber merken die das im Sinne von, oh Gott, jetzt hat schon wieder schlechte Laune? Ja. Oder oh Gott, der will jetzt wieder was Neues ausprobieren? Oder sagen die, naja, gut, gehört zu seiner Rolle? Oder wie erleben die das?
Ganz, ganz unterschiedlich. Je nachdem, welche Beziehung ich auch gerade zu den Menschen habe. Ne?
Ja.
Also wir haben ja auch mal Konflikte und so weiter und ich versuche eigentlich eine gute Beziehung zu haben, aber ich kann ja natürlich nicht, das immer alles, das Unternehmen basiert ja nicht darauf, dass das es nur um gute Stimmung geht. Mhm. So, das ist wichtig, das habe ich in den letzten Jahren ganz, ganz viel auch gelernt. Es geht darum, einfach ein sensationelles Produkt zu machen.
Und ja.
Ich lade immer wieder dazu ein, mit mir diese Dinge zu gehen und manchmal stößt man dann natürlich auf Gewohnheiten, die man dann nicht verändern möchte. Und das ist natürlich ein Problem für eine Weiterentwicklung und da müssen wir dann ran. Und das versuchen wir über gute Kommunikation, dass wir sagen, pass auf, es geht hier um das Produkt, es geht nicht um dich.
Mhm.
So, es ist sehr, sehr wichtig, dass man das voneinander trennt, weil wir ansonsten, enden wir am Ende des Tages im Streit, weil ich sage, ich bin mit dir unzufrieden. Ich bin grundsätzlich nicht mit dir unzufrieden, sondern ich bin mit dem Produkt unzufrieden. Lass uns das doch mal zusammen anpassen und verbessern.
Ja.
Und diese Bereitschaft sollte schon immer da sein. Das ist wichtig für mich. Und das ist auch Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung. Und ansonsten
bist du denn als Chef einer, der auch das zulässt, wenn ein Mitarbeiter kommt und hebt den Finger und sagt, Mensch, Tim, ich habe hier mal eine tolle Idee.
Ja. Also ich will ja, im Grunde genommen ist mein Ziel gar nicht so, ich versuche ja immer rauszugehen, dass ich eigentlich das nicht mache. Da kommen immer wieder auch neue Menschen oder auch alte Menschen, also Menschen, die hier sind im Unternehmen, meine ich, und liefern natürlich Ideen. Und wichtig ist, dass wer die Idee hat, der sollte am Ende des Tages die Verantwortung dafür tragen. Wenn man mir eine Idee hinwirft und sagt, hey, mach mal, dann muss es ja meine Idee auf einmal sein. Wenn man mich anzünden kann und sagen kann, okay, das ist toll, dann verantworte ich das auch mit. Ansonsten liegt das erstmal bei dem Mitarbeiter, der die Idee hat. Das heißt, er muss das Produkt natürlich auch zu einer Marktreife bringen. Das ist gar nicht so einfach. In der Regel ist es so, dass natürlich die Personen, die in den Verantwortungsbereichen liegen, die Produkte für ihren Verantwortungsbereich entwickeln. Also der für Getränke zuständig ist, macht die Getränke. Der für Brot und Brötchen zuständig ist, macht Brot und Brötchen. Der für Kuchen zuständig ist, macht Kuchen.
Ja,
also die entwickeln ganz, ganz viele Dinge.
Ja.
Ja.
Ihr habt ja zwischen 450 und 500 Mitarbeitern. Und mir ist das jetzt nochmal bewusst geworden, als wir unten in der Produktionshalle waren. Im Prinzip wird ja 7 Tage gearbeitet. Ich will nicht sagen jeden Tag 24 Stunden, aber das gibt wenig Zeiten, in denen hier ein Stillstand ist. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Geschäfte, die auch teilweise 7 Tage geöffnet sind. Das heißt also, das ist ja eine Riesenanforderung, das alles dem gerecht zu werden. Also einmal zu planen, das ist vielleicht noch das Einfache, aber auch immer für jeden Bereich die richtigen Menschen zu finden.
Ja.
Ne, man kann ja nicht mit der Gießkanne sagen, jeder kann alles und Hauptsache er ist da, sondern man braucht da unten in der Backstube andere Fähigkeiten als im Laden, wenn man verkaufen muss. Ne? Wie kriegt ihr das hin? Wie werdet ihr dem gerecht?
Also der Unterschied zwischen, wenn ich das auf mich beziehe, ich bin so ein bisschen Generalist, überall ein bisschen, und wir versuchen Spezialisten zu finden, die in ihrem Bereich unfassbar gut sind. Das ist die Idee. Wir haben auch einen Recruiting-Bereich, der funktionieren muss, weil wir auch eine gewisse Fluktuation gerade im Verkaufsbereich schon haben. Also die meisten Menschen in unserem Laden arbeiten ja auch im Verkauf, nicht hier in der Bäckerei. Und da versuchen wir einfach immer gute Ansprachen zu finden. Das sind sehr individuelle Anforderungen schon, aber grundsätzlich ist es so, dass Teams eigentlich in der Regel recht gleich funktionieren. Also es gibt immer einen, der das ein bisschen führt, jeder hat so seine Rolle im Team und so entwickeln sich Teams so ein bisschen nach dem Charakter der Führungskraft, aber auch wie die Truppe homogen funktioniert. Mhm. Ich versuche das immer so zu machen, dass wir versuchen wirklich, dass Verantwortung bei denjenigen liegt, die es verantworten sollen am Ende des Tages und auch müssen. Ich glaube, wenn man immer von oben einen bekommt und sagt, du musst jetzt das, dann führt das dazu, dass sie nicht das Gefühl entwickeln, alles in der eigenen Hand zu haben. Mhm. Es ist immer unser Ziel, dass jeder Mitarbeiter hier in diesem Laden seinen Verantwortungsbereich komplett in der Hand haben kann. So, das funktioniert natürlich nicht immer, es gibt da auch Konflikte und so weiter und gibt auch Trennung und Neuzugänge und so weiter, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, unfassbar wichtig. Und wir merken das, dass je freier wir eigentlich führen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Verantwortung komplett übernommen wird. Weil alleine, wenn ich sagen muss, du machst das und das und das und das und das, dann lässt das nicht viel Raum für Interpretation und Kreativität und Verantwortungsbewusstsein, sondern dann sind es reine Befehlsempfänger, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun. Mhm. Und das wollen wir vermeiden. Da ist auch ein ganz großer Switch gegenüber es ist ein Generationsthema. Gerade die jungen Leute wollen sinnvoll geführt werden, dass sie Sinnhaftigkeit haben. Und deswegen versuchen wir viel zu erklären, dass das, was sie machen, Sinn macht für sie und was ist der Sinn und warum machen wir das. Mhm. So versuchen wir das eigentlich zu bearbeiten. Und so hat jeder seinen Teil als Spezialist und das wird dann zu einem homogenen Ganzen und das ist unser Ergebnis. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss man mal da hinstellen.
Aber das heißt, ihr schafft es sozusagen, euren Personalbedarf zu decken.
Das ist kein Problem, ja, das kriegen wir hin. Okay. Es ist Arbeit, also da muss man schon was für tun und auch viel tun, aber wir kriegen das hin. Ja. Ja. Also wir haben jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben ganz, ganz viele offene Stellen, die wir nicht besetzen können, sondern wir besetzen diese auch. Wie bei einem Produkt, wir versuchen die Teams auch zu verbessern und die Rahmenbedingungen zu verbessern und dann schauen wir mal. Wir haben zum Beispiel, vielleicht versteht man das denn besser, wir haben zum Beispiel Zieldefinitionen, die ich nicht vorgebe. Das heißt, ich gebe nicht vor, wie das Ziel ist von einem Fachgeschäft, sondern das Fachgeschäft gibt das Ziel vor und ich gucke es mir an und unser Verkaufsleiter guckt sich das an und dann sagen wir, ja, okay, gehen wir mit, weil wir wollen, dass das da ist, wo die Verantwortung dafür liegt. Ja. Wenn ich von hier, sage ich jetzt mal salopp, aus dem Bürostuhl oder aus der Backstube heraus sage, okay,
10% plus,
10% plus, dann weiß ich ja gar nicht, wie ist das Potenzial, woher soll ich das denn ermitteln? Mhm. Und das kann nur der Verkäufer vor Ort, wie gut ist das Team, also gerade die Leitung, wie gut ist das Team, was traue ich dem Team zu und so weiter. Und dann wäre das ganz oft selbstbestimmte, also selbstgemachte Prophezeiungen werden das ganz, ganz oft.
Okay. Ja, und ihr habt, also wenn man auf die Website guckt, ihr habt ja auch ein ganz gutes Paket, was ihr euren Mitarbeitern anbietet, ne? Von Personalkauf über Fahrtkosten und alles, was so da...
Ja, es ist natürlich anders, der Markt verändert sich und wird immer anspruchsvoller und es wird in den nächsten Jahren auch anspruchsvoller, weil durch den demografischen Wandel viele wegfallen und weniger nachkommen. Ich glaube, wir sind aktuell bei 500.000 Menschen, die in den Markt reinkommen, also in den Arbeitsmarkt reinkommen und 1 Million Menschen, die aktuell rausgehen. Und da brauchen wir bessere Lösungen. Also deswegen, wir brauchen die Digitalisierung, wir brauchen eine gute Ansprache und wir müssen sinnhaftig führen. Und dann wird sich der Markt dementsprechend steuern, so wie es halt ist.
Okay, wunderbar. Letzten paar Fragen. dann quäle ich dich auch nicht mehr. Doch, aber wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, macht dir da irgendwas besonders Sorge oder macht dich das, was macht dich optimistisch?
Ich versuche immer im Moment zu denken eigentlich. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie auf irgendwas zusteuern, was nicht handelbar ist. Hm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben alles in der eigenen Hand und es liegt an uns, ob wir das schaffen oder nicht. Hm. Alles andere wäre, glaube ich, Quatsch. Ansonsten müsste ich in diesem Moment jetzt aufhören. Also wenn ich so pessimistisch in die Zukunft, dann ist meine Position falsch.
Gut formuliert, yes, ja.
Gefällt mir. Und ich deswegen, ja, ist spannend und wir haben Herausforderungen auf jeden Fall. Aber wir haben es in der eigenen Hand und wir müssen die Antworten darauf finden. Und ich glaube, wir können das.
Ja.
So.
Ja.
Sehr und ich glaube, auch Deutschland kann das. Ich glaube, wir sind jetzt gerade deutschlandmäßig vielleicht auch an so einem Art Kipppunkt, wo man sagt, okay, jetzt könnte es wieder losgehen. Leitzins ist gesenkt worden, ein bisschen natürlich nur, ist nur nicht viel, aber grundsätzlich glaube ich, dass es wieder losgehen kann. Die Inflation ist im Griff, also ich glaube, wir brauchen jetzt Unternehmen, die so ein bisschen reinpowern, die so ein bisschen Gas geben. Wir wollen eins davon sein und gucken da auf uns. mehr kann ich da nicht machen.
Im Fußball müssen wir wieder Europameister
werden. Ja, ja, ne? Genau. Vielleicht bringt das auch nochmal Euphorie.
Ja, ja, das hat es ja, ne? Vor ein paar Jahren. Da war ja wirklich eine tolle Stimmung im Land und vielleicht kommt das ja nochmal.
Ja, ich glaube schon an Stimmung. Also ich glaube da sehr an Stimmung. Ich glaube, zuerst glaubt man, dann fühlt man und dann handelt man. Und ich glaube, das ist...
Woher kommt der?
Ja, ich bin ja ein bisschen... So, das heißt, wir haben es immer in der eigenen Hand. Und wenn wir sagen, wir fühlen uns alles so schlecht und so, dann haben wir uns das selbst erglaubt. Deswegen könnte so eine Europameisterschaft vielleicht auch dazu führen, dass wir so ein bisschen Euphorie reinkriegen, auch insgesamt in Deutschland, und einfach mal wieder loslegen, Gas geben und so.
Ja. Das war ein wunderbares Abschlusswort. auch an die anderen, die das hören. Ne? Wenn wir das alle beherzigen, dann sind wir auch bald wieder da, wo wir uns gerne sehen wollen. gut. Tim, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ich wünsche dir und deinem Bruder, aber natürlich auch allen hier in der Firma, dass ihr die Dinge, die ihr jetzt anpackt, dass da ein gutes Gelingen sein wird und ein bisschen Fortune auch beim Ausprobieren für das beste Brot, für das schmackhafteste Brot.
Ja, ne? Genau. vielen Dank. Vielen Dank.
Okay. Gut.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst mal wieder. Ciao.